Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Paulus Müller. Hi. Bundesgesundheitsminister Spahn weiß, wie es läuft.
Nach dem dritten Bier ist es selbst bei einer 20er-Gruppe und bei einer größeren sowieso fast unmöglich, dass alle noch die Regeln einhalten.
Und ja, mit Leuten ein Bier trinken, quatschen, feiern, das ist schön. Aber der Bundesgesundheitsminister sagt, bei privaten Feiern ist die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus groß. Was das bedeutet für uns und für die Corona-Maßnahmen, das ist ein Thema hier gleich im Update-Podcast. Außerdem, dass wir im Jahr 2020 nochmal so oft über Briefe reden werden, hätte ja auch keiner gedacht. Über echte Briefe aus Papier. Um die wird nämlich heftig gestritten in den USA. Grund, die Briefwahl. Die Demokraten werfen Donald Trump vor, den US Postal Service, die Posta, zu sabotieren, um Menschen an der Briefwahl zu hindern. Warum kann sowas wie die Briefwahl in den USA zum Streitthema werden? Wir schauen uns das gleich mit unserem Korrespondenten an. Außerdem geht es ja auch noch um eine Zahl. 54,4 Grad. Verena von Kaltz aus dem Update-Team.
Ja, 54,4. Das ist so eine Zahl, kann man vielleicht nicht so viel mit anfangen, aber wenn man da so ein Grad Celsius hintermacht, dann wird es schon ganz schön krass, zumindest wenn es die Lufttemperatur ist. Und so eine Temperatur ist gerade gemessen worden im Death Valley in Kalifornien.
Eine Rekordtemperatur und für uns wirklich unvorstellbare Zahl. Ich meine, schon bei dem, was wir in den letzten Wochen hatten, was waren das so? Höchstens mal 37, 38 Grad hier in Köln ist man fast eingegangen, aber 54 Grad. Puh, was machen wir da? Was machen die Leute da?
Eis essen?
Genau, das geht immer. Schön, dass ihr dabei seid beim Update-Podcast vom 17.08.2020.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Das Video von einem Polizeieinsatz in Düsseldorf sorgt gerade für heftige Diskussionen, geht rum im Netz. Da sieht man einen Polizisten, der einen Jugendlichen mit dem Knie auf den Boden drückt. Passiert sein soll das Ganze am Wochenende. Mittlerweile beschäftigt sich auch die Politik mit der Sache. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Bevor wir zu den Reaktionen und den möglichen Konsequenzen kommen, nochmal das Video. Was genau zeigt das?
Also es ist ein Video, was ein Augenzeuge gefilmt hat, ist knapp eine halbe Minute lang und es zeigt, wie zwei Polizisten einen Jugendlichen, 15 Jahre alt, am Boden festhalten. Einer der Polizisten drückt mit seinem Knie auf den Hals- oder Kopfbereich des Jugendlichen. Ein anderer hält den Arm des Jugendlichen auf dessen Rücken fest. Und im Hintergrund hört man Leute, die die Polizisten auffordern, aufzuhören. Nimm dein Knie runter, sagte einer mehrmals, und das ist nicht lustig. Im Netz wird das Video heftig diskutiert. Viele fühlen sich erinnert an den Polizeieinsatz in den USA, bei dem der Afroamerikaner George Floyd getötet wurde. Der Einsatz in Düsseldorf hat am Samstagabend stattgefunden, und zwar in der Düsseldorfer Altstadt.
Was sagten die Polizei selbst zu dem Einsatz und dem Video?
Sie hat zu dem Video gestern Abend eine Pressemeldung rausgegeben, in der erklärt sie, dass die Polizisten in die Altstadt gerufen worden sind, weil 10 Personen an einem Imbiss randaliert haben sollen. Und der Jugendliche hat laut Polizei nicht mit randaliert, hat aber dann den Einsatz gestört und die Polizisten angegriffen. Und deshalb haben ihn die Polizisten mit auf die Wache genommen und später seinen Eltern übergeben. Außerdem, so steht es in der Mitteilung, wird der Einsatz jetzt untersucht, und zwar aus Neutralitätsgründen von der Polizei Duisburg.
Das ist aber nicht alles. Ich habe es vorhin angedeutet, das Ganze wird Thema für die Politik. Der Fall wird auch im Landtag besprochen.
Ja, NRW-Innenminister Herbert Reul hat einen Bericht über den Einsatz angekündigt für die Innenausschusssitzung am Donnerstag. Reul sagt, dass er selbst sich erschrocken hat, als er das Video gesehen hat. Er hat erklärt, dass jetzt genau geklärt werden muss, ob der Polizist sein Knie auf dem Hals oder dem Kopf des Jugendlichen hatte. Denn laut den Einsatzvorgaben des Landes NRW sei es erlaubt, sagt Reul, wenn ein Polizist sein Knie oder Schienbein auf dem Ohr einer Person hat. Auf dem Hals sei es aber nicht erlaubt, sagt er.
Wenn es auf dem Hals war, dann würde das der aktuellen Erlasslage für den Einsatztechniken widersprechen, weil wegen der direkten Einwirkungen auf wichtige Blut- und Nervenbahnen Erstickungsgefahr bestanden hätte.
Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen den Polizisten. Die SPD-Fraktion und auch die Fraktion der Grünen im Landtag haben eine aktuelle Viertelstunde zu diesem Thema für die Innenausschusssitzung am Donnerstag beantragt. SPD-Abgeordnete sprechen von verstörenden Sequenzen und sie fordern, ein starker Staat müsse verhältnismäßig mit seiner Macht umgehen. Von den Grünen heißt es, dass der Fall aufgeklärt werden muss, weil sonst das Vertrauen in die Polizei verloren geht.
In Düsseldorf hat am Wochenende ein Polizist einen Jugendlichen mit dem Knie auf dem Boden fixiert. Das Ganze wird jetzt auch Thema im NRW-Landtag. Anne Zuber war das. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja, ist ja irgendwie ganz nett, ne? Wenn der Arzt einem so ein Röntgenbild unter die Nase hält und sagt, hier, gucken Sie mal, das und das ist das Problem. Aber ehrlich gesagt, mir bringt das gar nichts. Ich sehe da halt irgendwie grau, schwarz und weiß. Ich weiß doch nicht, wie so Knochen aussehen und so. Es gibt aber dann doch so ein paar Röntgenbilder, da würde ich auch was erkennen, wenn da zum Beispiel Colaflaschen drauf zu sehen sind, Orangenbatterien, gefrorene Schweineschwänze und eben auch Legosteine. Alles so Sachen, die schon mal in Körperöffnungen gesteckt haben, weil sie verschluckt oder eingeatmet oder sonst wie in den Körper gebracht worden. Ein 7-jähriger Junge aus Neuseeland hat vor 2 Jahren was eingeatmet, ein kleines Lego-Teil, und das ist jetzt wieder aufgetaucht. Wie das so aussieht mit Dingen im Körper, hat sich Johannes Döppelt für uns mal angeschaut.
2018 geht der 5-jährige Samir aus Neuseeland zu seinem Vater und sagt, dass ihm ein Lego-Teil fehlt. Es muss irgendwo in seiner Nase gelandet sein, meint er. Die Eltern nehmen ihn mit zum Arzt, doch der kann nichts finden. Weil Samir keine Schmerzen hat und alles in Ordnung scheint, gerät das Ganze bald in Vergessenheit. Bis vor kurzem. Als Samir leckere Cupcakes sieht, will er offenbar mal dran riechen. Er beugt sich runter und atmet tief durch seine Nase ein. Und auf einmal spürt er einen Schmerz. Er atmet kräftig wieder aus, schnieft ordentlich und plötzlich liegt da etwas. Ein kleiner, schwarzer Arm von einer Lego-Figur. Nach 2 Jahren wieder aufgetaucht.
Das kann halt vorkommen, ist aber eher selten. Nicht die Regel.
Till Dresbach ist Oberarzt an der Uniklinik Bonn und gibt auch Kurse dazu, was Eltern im Notfall machen können, wenn Kinder Gegenstände verschlucken oder einatmen. Die Fachleute sagen aspirieren. Mediziner haben in Kinderkörpern schon alles Mögliche gefunden. Spielzeugteile, Geldstücke, Murmeln, Radiergummis, Spülmaschinentabs oder auch kleine Knopfbatterien.
Bei den Knopfbatterien ist halt das Problem, dass die sich quasi an die Schleimhaut in der Speiseröhre anlegen können und da schwere Verätzungen hervorrufen, und das kann quasi das gesamte Gewebe zerstören, was natürlich extremste Probleme macht.
Kleine Teile, die im Magen landen, kommen oft über die Verdauung wieder raus. Wenn ein Kind nach dem Verschlucken allerdings Atemnot bekommt, ist erste Hilfe gefragt. Und die kann jeder mit ein bisschen Übung leisten.
Das Mittel der Wahl, um so einen Fremdkörper zu entfernen, wären kräftige Schläge zwischen die Schulterblätter. Das heißt, man hält das Kind etwas vertieft, also dass man auch mit der Schwerkraft arbeitet, setzt die Schläge zwischen die Schulterblätter mit dem Handballen und versucht so durch Druckausübung den Fremdkörper von der Stimmritze zu entfernen, und der soll dann durch die Tieflage dann auch aus dem Mund rausfallen.
Auch bei Erwachsenen tauchen immer wieder erstaunliche Dinge im Körper auf, die da nun wirklich nicht hingehören. Besonders eindrucksvoll stellt das die Medizin-Webseite Radiopedia dar. Sie sammelt anonymisierte Röntgenaufnahmen. Sexspielzeuge, die irgendwo im Darm festsitzen, sind dann noch vergleichsweise harmlos. Über den After wird zum Beispiel auch Folgendes eingeführt. Alles zu sehen auf den Röntgenbildern. Orangen, Zucchini, Eier, große Spraydosen und wie in einem Fall ein gefrorener Schweineschwanz. Die Patienten versuchen sich meist mit den Gegenständen sexuell zu befriedigen. Der Kriminalbiologe Marc Benecke hat sich mit solchen Fällen befasst und in unserer Sendung Eine Stunde Liebe davon erzählt.
Dann gibt es natürlich kleine Gegenstände, die auch in die harnführenden Gänge eingeführt werden. Das reicht von Drähten, was sehr, sehr häufig ist. Also das ist eigentlich der Klassiker, zu natürlich allem anderen, also Federn und vielem anderen mehr.
Urologen berichten außerdem von Pfeifenreinigern oder Rosenstängeln, die sie schon aus den Harnröhren von Männern entfernen mussten. Bei Frauen gibt es noch andere Phänomene.
Dinge, die natürlich immer wieder katastrophal ausgehen, sind zum Beispiel Flaschen, die geöffnet sind und mit Unterdruck beispielsweise dann, also die werden vaginal eingeführt und erzeugen beim Rausziehen dann einen Unterdruck, sodass sie nicht mehr rausgezogen werden können. Das ist den Leuten dann peinlich, dann bleiben die Gegenstände teilweise länger da drin.
Und müssen später unter Umständen per Operation entfernt werden. Andere Menschen, die Fremdkörper in sich haben, können überhaupt nichts oder kaum etwas dafür. So war es auch im Fall des 75-jährigen Ron Sweden aus den USA. Er fühlt sich damals gar nicht gut. Er hat Lungenbeschwerden und muss oft husten, erzählt er dem US-Sender NBC.
I was not doing too well. A lot of coughing. I was very listless.
Ron Sweden fürchtet, er könnte Lungenkrebs haben. Doch die Ärzte im Krankenhaus machen eine andere Diagnose.
I was told that I had a pea seed in my lung that had split and had sprouted.
Sie finden in Rons Lunge eine kleine, lebende Erbsenpflanze, gut 1 Zentimeter lang. Die Mediziner vermuten, dass die Erbse beim Essen versehentlich in die Luftröhre und dann in die Lunge geraten und dort gekeimt ist. Für den 75-Jährigen geht das Ganze gut aus. Die Mini-Pflanze wird erfolgreich entfernt. Der Appetit auf das Gemüse ist Ron Sweden dadurch offenbar nicht vergangen. Eines der ersten Gerichte, die er nach dem Eingriff im Krankenhaus zu essen bekommt.
One of the first meals I had in the hospital after the surgery.
Naja, ist klar, ne? Erbsen halt.
Had peas for the vegetable. I laughed myself and ate them.
Der Mann hat Nerven. Und Johannes Döbbelt auch, weil der hat sich für uns nämlich mal angeschaut, welche Dinge Menschen so versehentlich oder absichtlich in ihren Körper bringen. Ach.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen. Das hat auch mit Urlaubsrückkehrern zu tun, aber eben nicht nur.
Und ich sage noch einmal, das sind eben die geselligen Veranstaltungen, wo Menschen meistens auch mit Alkohol verbunden dann entsprechend zusammenkommen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute darauf hingewiesen, dass Feiern ein Problem sind. Ganz egal ob Geburtstagsparty, Grillabend, Hochzeit, trägt alles zu Corona-Neuinfektionen bei. Aber was heißt das jetzt für uns und was empfiehlt Jens Spahn? Klären wir mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, Spahn sagt eben, Feiern ein Problem. Was fordert er denn?
Naja, Spahn guckt quasi auf die Zeit, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder dauerhaft steigen. Wir sind in der Phase, wo es wieder steigt und dann sagt er, wir müssen quasi die Prioritäten anders setzen. Also nicht mehr Einzelhandel erst schließen, Friseurläden erst schließen, möglicherweise auch Kitas und Schulen, sondern eben zu sagen, wir brauchen vielleicht bei diesen Privatfeiern neue Regelungen, was die Personenanzahl betrifft. Da sagt er, verbreitet sich das Virus schnell und da möchte er mit den Bundesländern darüber sprechen, dass man da eben neue Regelungen möglicherweise findet.
Nur hat ja jedes Bundesland da eigene Regelungen. Wir können jetzt natürlich nicht irgendwie jedes Bundesland durchklappern, aber vielleicht können wir mal klären, in welchem Bundesland kann ich mich draußen mit den meisten Menschen treffen, bei Konzerten oder?
Also man schaut mal auf Berlin, wo ich mich jetzt gerade befinde, da könnte ich bis zu 1000 Menschen draußen könnten da zusammenkommen zu Veranstaltungen. Ab 1. September dann sogar 5000 Leute.
Das ist schon ein großes Konzert.
Eine riesige Zahl. Ja. Mhm. Könnte man ein Konzert machen. In Brandenburg sind es auch private Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen bis zu 1000 Menschen, auch Konzerte. In Mecklenburg-Vorpommern, da dürfen in Räumen maximal 200 Leute teilnehmen, bei Veranstaltungen im Freien 500. In Sachsen ist es ähnlich auch wie in Mecklenburg-Vorpommern, in Räumen 200 Leute, bei Veranstaltungen im Freien 500. Da kann man schon gut zusammenkommen.
Wie sieht denn das aus? Der Spätsommer, der Herbst auch beliebt, um zu heiraten. Wenn ich eine Hochzeit mache, was für Zahlen kann ich da einladen?
Zum Beispiel Bayern, da darf man mit bis zu 100 Personen in Innenräumen feiern oder bis zu 200 Personen im Freien, das ist ja durchaus schon einiges. Mecklenburg-Vorpommern, da sind bei Familienfeiern höchstens 50 Leute zulässig. Und wenn es dann aber um Hochzeiten, um Jugendwein, um religiöse Feste, wo man zum Beispiel auch Firmungen mit reinrechnen kann, 75 Personen zugelassen. In Niedersachsen ist es so, dass Hochzeiten, auch Beerdigungen mit bis zu 50 Personen möglich sind. Und in Sachsen-Anhalt geht es dann vor allem auch um professionell organisierte Feste. Also da fallen Hochzeiten mit rein, Trauerfeiern, dann auch sowas wie Fachtagungen oder Vereinstreffen. Also alles, wo man nicht einfach locker zusammenkommt, sondern wo es vorher eine Organisation gibt. Und da können unter freiem Himmel bis zu 1000 Menschen teilnehmen. Also hängt immer vom Bundesland ab, aber in einigen Bundesländern müssen sich im Moment zumindest zum Beispiel Hochzeitspärchen nicht groß einschränken.
Da kann man sich ja auch vorstellen, dass die einzelnen Bundesländer dann den Vorstoß von Jens Spahn, da nochmal genauer auf die Zahlen zu gucken, womöglich auch Beschränkungen für solche Feiern einzuführen, gar nicht so toll finden.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es da einzelne Bundesländer gibt, die am Ende sagen werden, nee, also schaut mal auf unser Infektionsgeschehen, warum sollen wir die Zahlen hier einschränken? Also das hatten wir schon bei anderen Fragen, wie zum Beispiel Maskenpflicht, auch grundsätzlich die Frage von Veranstaltungen, wo auch Sachsen-Anhalt zum Beispiel immer gesagt hat, naja, schaut mal bei uns, dünn besiedeltes Land in Teilen, geringe Infektionszahlen, warum sollen unsere Regelungen so streng sein wie in Bayern oder zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen?
Partys und Veranstaltungen mit vielen Leuten spielen eine große Rolle bei Neuinfektionen, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und fordert deswegen nochmal da über die Zahlen zu reden. Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio war das mit Einzelheiten. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich muss sagen, Ich habe spontan Schweißausbrüche bekommen und habe auch gerade hier die Klimaanlage im Studio ein bisschen runtergedreht, nachdem ich diese Zahl gelesen habe. 54,4 Grad Celsius im Schatten. Diese Temperatur ist am Wochenende gemessen worden im Death Valley. Das ist dieses super trockene, super heiße Tal im Südwesten der USA. Und das ist eine Zahl, die für uns völlig unvorstellbar klingt im Vergleich zu den ohnehin schon heftigen 37 Grad, die wir hatten. Also das ist ja also nochmal so viel drüber. Trotzdem ist der Nationalpark, Death Valley ist ja ein Touristenmagnet für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Verena von Kaltz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Das kann doch kein Mensch aushalten da, oder?
Nein, das ist wirklich eine extrem menschenfeindliche Temperatur. Allerdings ist sie fürs Death Valley nicht so ungewöhnlich. Deswegen heißt es ja auch Tal des Todes. Schon 1913, also vor über 100 Jahren, soll dort eine Temperatur von 56,7 Grad Celsius gemessen worden sein. Okay. Allerdings wird von einigen Forschenden angezweifelt, dass die Messung damals korrekt war. Und auch bei der aktuellen Messung fehlt im Moment noch die offizielle Bestätigung der Weltorganisation für Meteorologie, dass sie genau so stimmt.
Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, ob das jetzt ein neuer Rekord ist oder nicht, wenn ich unter solchen Temperaturen mich da aufhalte, bei über 50 Grad im Schatten, wie geht das denn überhaupt? Also eigentlich nur ins Auto setzen, Motor an und Klimaanlage aufdrehen, oder?
Ja, das ist sicher die beste Variante. Die Nationalparkverwaltung warnt im Moment genau auch wie der Nationale Wetterdienst der USA vor der extremen Hitze dort und sagt, man solle nach 10 Uhr morgens nicht mehr wandern gehen. Außerdem müsse man bei einem Besuch im Death Valley mindestens 4 Liter Wasser am Tag trinken, um den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen und noch mehr Wasser als Reserve mitnehmen, weil du kannst ja auch mal eine Panne haben mit dem Auto. Mhm. Was das Schwitzen angeht, dein Körper versucht ja mit starkem Schwitzen wie eine Klimaanlage auf höchster Stufe deinen Körper auf 37 Grad Temperatur zu halten, wobei ehrlich gesagt in der Forschung gar nicht so klar ist, ob das bei 54 Grad Celsius Außentemperatur lange gut geht, dass du mit deinem Schwitzen noch da irgendwie zurande kommst.
Warum ist im Death Valley es eigentlich so heiß? Also warum gehen die Temperaturen da so hoch?
Also das liegt einfach an den natürlichen Gegebenheiten. Die feuchten Winde, die vom Westen, vom Pazifik kommen, ein paar hundert Kilometer entfernt, die regnen alle vorher ab an mehreren Gebirgszügen. Das heißt, davon kommt einfach nichts an. Dann ist es ja so ein Tal, wo diese hohen Gebirgszüge oben rechts und links sind, was ganz schmal ist. Da reflektiert die Hitze auch sowieso. Und vom wolkenlosen Himmel knallt die Sonne einfach runter und heizt dieses schmale, tiefe, trockene Tal, was auch nicht so richtig bewachsen ist, wirklich enorm auf. Es gibt aber auch andere Orte der Erde, an denen ähnliche oder sogar noch höhere Temperaturen gemessen worden sind, zum Beispiel in China, in Iran, in Libyen oder in Kuwait. Auch da gibt es immer sozusagen dieses Gerangel, dass die Werte nicht von allen Wetterinstitutionen anerkannt werden. Aber es sind halt diese Temperaturen, die tatsächlich auf dieser Erde möglich sind.
Aber es klingt jetzt für mich ein bisschen so, als wäre das gar nicht so spektakulär, dass da jetzt die höchste Temperatur seit 100 Jahren gemessen worden ist, oder was?
Naja, wenn du isoliert auf das Valley guckst, dann ist es an diesem Ort wahrscheinlich tatsächlich nicht so dramatisch, diese Temperatur. Denn es ist ja eine Wüstenregion mit diesem extrem trockenen und heißen Klima. Aber wenn du nun insgesamt zum Beispiel auf Kalifornien guckst, auf dessen Gebiet der Death Valley Nationalpark ja zu großen Teilen liegt, der Bundesstaat kämpft einfach schon seit Monaten wieder mit verheerenden Waldbränden. Überall ist es zu trocken, überall ist es zu heiß. Und weltweit sehen wir ja auch den Trend zu trockenen und heißeren Sommern. Dann bekommt die ganze Situation, auch so ein kleiner Temperaturrekord, doch schon wieder eine andere Bedeutung.
Und so schlimm das alles ist, wir haben in der Redaktion überlegt, ob so enorme Temperaturen von 54,4 Grad Celsius nicht auch irgendwas Positives haben können. Also kann man das dann vielleicht irgendwie sinnvoll nutzen? Weiß ich nicht. Naja, Tee, dafür ist es wahrscheinlich nicht heiß genug. Aber gibt es da irgendwas?
Ja, ich dachte auch, super, als wir über das Thema gesprochen haben, da kann man bestimmt irgendwie mit Niedrigtemperatur Essen garen ohne Campingkocher und Energie sparen. Tolle Idee. Aber das Problem ist einfach, das ist ja die Lufttemperatur, ne? Und Luft leitet Wärme nicht gut weiter. Wärmeleitung ist aber entscheidend beim Kochen. Das heißt, es würde wirklich lange brauchen, bis irgendwie eine Flüssigkeit oder eine Pfanne auch diese Temperatur hat. Deshalb können wir uns dann jetzt vielleicht den Cappuccino mit perfekt aufgeschäumter Milch irgendwie von der Backe putzen. Auch wenn, das haben wir auch recherchiert, 54 Grad eigentlich eine super Temperatur ist, um Milch aufzuschäumen. Die bleibt da schön stabil und schön cremig, laut Empfehlung der Specialty Coffee Association. Mhm. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Vielleicht könntest du noch an der Stelle Obst dörren.
Aber da wächst halt auch nicht.
Genau. Das musst du dann mitbringen, ne? Das lässt sich gut bei Temperaturen von 50 bis 60 Grad trocknen. Aber da musst du dann eben auch sehr lange warten. Und das ist natürlich keine gute Idee bei 54 Grad im Schatten. Also besser wäre wahrscheinlich, wenn du überhaupt Obst dabei hast, dass du das sofort isst, dann hast du auch noch ein bisschen Flüssigkeit dabei.
Ja, bei 54,4 Grad kann, glaube ich, so ein kalter Apfel oder ein Pfirsich oder noch besser Wassermelone ganz gut sein. Verena von Kaltz war das über Rekordtemperaturen im Death Valley.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am 3. November ist es endlich soweit, Präsidentschaftswahlen in den USA, Trump oder Biden. Nur wissen wir aber alle, so im Wahllokal, in der Schlange stehen, in Pandemiezeiten, das ist eher schlecht. Es gibt ja zum Glück eine Alternative, Briefwahl. Wobei, ob das wirklich eine Alternative ist, ist zunehmend eine Frage. Die US-Post sagt, wir können nicht garantieren, dass die Unterlagen für die Briefwahl pünktlich kommen. Harter Tobak müssen wir drüber sprechen, und zwar mit Thilo Kössler, unserem Korrespondenten in den USA. Thilo, was ist los mit der Post?
Donald Trump behauptet, dass die Briefwahl das Risiko von Fälschungen massiv erhöht. Deshalb geht er gegen die Briefwahl vor.
Schon seit Monaten?
Schon seit Monaten. Er hat das jetzt auch heute wieder betont. Dafür gibt es zwar überhaupt keine Hinweise. Das stimmt nicht, diese Behauptung. Aber er befürchtet offensichtlich, dass viel mehr Wähler Briefwahl machen werden als üblich. Und er befürchtet, dass das zu seinen Lasten gehen könnte. Denn es ist bekannt, dass vor allen Dingen demokratisch gestimmte Wähler das Mittel der Briefwahl gerne einsetzen. Und nun ist es ganz einfach. Sie können das Risiko umgehen, sich beim Gang zur Wahlurne anzustecken. Das ist das Argument der Befürworter dieser Briefwahl. Und er sagt jetzt, also ich bin gegen die Briefwahl. Das könnte zu seinen Lasten gehen. Deshalb hat er bei der Post einen neuen Chef eingesetzt. Der heißt Louis DeJoy. Und der macht, seit er im Amt ist, im Mai, er schüttet nur Sand ins Getriebe. Er hat Überstunden verboten, er hat Auslieferungswege verändert, er hat Schichten gestrichen, er hat Sortiermaschinen abgebaut. Alles mit dem ganz offensichtlichen Ziel, die Briefwahl zu verhindern. Das hat Donald Trump auch selbst eingeräumt, das hat er schon gesagt. Und deshalb treten die Demokraten jetzt die Bremse. Nancy Pelosi, die Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, hat alle Abgeordneten aus dem Urlaub zurückbeordert und hat gesagt, wir müssen versuchen, dass wir eine Milliardenspritze für die Post in die Wege leiten, damit die Post in die Lage versetzt wird, diesem Aufkommen an Briefwahlpost gerecht zu werden und es rechtzeitig abzuarbeiten. Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen dieses neuen Chefs hat es schon Warnungen gegeben der Post, dass sie nicht in der Lage sein wird, alle Briefwahlunterlagen rechtzeitig zu verschicken oder aber dafür zu sorgen, dass die ausgefüllten Stimmen rechtzeitig zu den Wahllokalen zurückkommen. Das ist der Kontext.
Also ein politischer Kampf, der da stattfindet, unter dem die Post dann sozusagen leidet, indem sie quasi abgebaut wird. Nun gibt es die Demokraten auf der einen Seite, Trump auf der anderen, und dann gibt es ja noch eine republikanische Partei. Was sagen denn die Republikaner? Sind die alle einverstanden damit, dass Trump da so bei der Post manipuliert offenbar?
Also das ist ganz klar, dass die republikanische Partei heute die Trump-Partei ist. Er hat sie fest im Griff und es gibt kaum Gegenstimmen. Es haben sich einige Republikaner geäußert, haben gesagt, das ist überhaupt keine Idee. Vor allen Dingen deshalb, weil wir Gefahr laufen, dass durch diese Maßnahmen von Donald Trump das Vertrauen in die Wahlen und in das Wahlsystem so unterminiert wird, dass am Ende auch republikanische Wähler zu Hause bleiben und sagen, na, das ganze System ist ja sowieso gefälscht, da gehen wir gar nicht erst wählen. Das ist also eine ganz zweischneidige Sache, die Donald Trump da tut. Die Washington Post berichtet heute über ein Schreckensszenario, eben vor dem Hintergrund, weil demokratenfreundliche Wähler viel mehr Briefwahl machen als Republikaner, schreibt die Washington Post, könnte dieses Szenario eintreten. In den republikanisch dominierten Staaten sind die Wahlstimmen aus den Urnen schnell ausgezählt. Die Auszählung der Briefwahlstimmen in den demokratisch dominierten Staaten braucht viel länger. Das braucht einfach mehr Zeit, weil das ein technischer Vorgang ist. Das Ergebnis kommt womöglich nicht am Wahlabend. Und das könnte Donald Trump dann nutzen, um sich unter Berufung auf die ausgezählten Stimmen zum Sieger zu erklären und anschließend zu sagen, die Briefwahlstimmen müssen gar nicht mehr ausgezählt werden. Sie sind ohnehin gefälscht. Das ist gewissermaßen das Albtraumszenario für den Wahlabend am 3. November.
Nur kurz, du hast gesagt, Nancy Pelosi hat die Abgeordneten zurückgerufen aus der Sommerpause. Gibt es da eine Chance, dann noch irgendwas zu machen, diese Finanzspritze für die amerikanische Post dann wirklich freizugeben?
Ja, das ist ein schwieriges Problem, weil es geht um ein viertes Hilfspaket für die Corona-Krise. Und da war dieser Betrag, diese 25 Milliarden für die Post, ein Teil davon. Es wird schwierig sein, diesen Betrag herauszulösen. Also werden die Demokraten und die Republikaner gezwungen sein, irgendeinen Kompromiss zu finden, damit das gesamte Paket auf den Weg gebracht werden kann. Aber es zeigt eben, wie völlig verfahren diese Situation ist und wie Donald Trump nicht nur Institutionen unterminiert, sie in Misskredit bringt, das staatliche Unternehmen der Post, das ein hohes Ansehen hat, sondern wie er auch Prozesse unterminiert, nämlich den gesamten Wahlprozess. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und Nancy Pelosi hat erkannt, hier geht es im Grunde um die Wahrung der Demokratie und hat jetzt Alarm geschlagen.
Thilo Kößler war das aus unserem Studio in den USA in Washington. Danke dir dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ja. Ich weiß, es ist ein Hype und an manchen Seen hat man das Gefühl, man sieht das Wasser gar nicht mehr, weil überall so Dinger rumschwimmen mit Leuten drauf. SUP, Stand-Up Paddling. Ich habe mir so ein Ding zugelegt und im Urlaub viel, viel Zeit damit verbracht. Und ich sage euch, es ist so wunderschön, damit gemütlich über den See zu paddeln. Vielleicht der untergehenden Sonne entgegen. Mittlerweile, ne, sind ja solche Boards fast überall zu kriegen, kann man leihen, sind auch noch günstiger geworden, wenn man sie kaufen will. Aber das finden offenbar nicht alle so wirklich cool. Ja, Enten zum Beispiel und andere Tiere, die in Gewässern leben. Florian Hoffmann ist Biologe beim WWF. Von ihm wollte ich wissen, wenn ich doch so gemütlich auf dem See rumpaddel, so ganz langsam, warum nervt das die Enten trotzdem?
Die Besonderheit bei dem Stand-Up-Paddeln ist, dass sich die Paddler gerade ganz ruhige Bereiche, ruhige Buchten aussuchen, in die sie reinpaddeln, was natürlich auch spannend ist und auch interessant, um sich die Natur anzugucken.
Und um nicht runterzufallen, damit es keine Wellen gibt und so.
Und um nicht runterzufallen, genau. Aber wichtig ist es dabei, dass man sich vorher informiert, wie die Schutzkulisse ist. Also es gibt ja viele sensible Schutzgebiete. Und für die ist das eine neue Entwicklung jetzt, dass dort so viele SUPs jetzt dort auf den Wasserflächen anzutreffen sind. Und das bringt gerade zur Brutzeit, also wenn jetzt einmal die Tiere auf dem Nest sitzen im Mai, Juni und auch mit den Jungtieren unterwegs sind, Stress. Und das kann dazu Brutverlusten führen. Und deswegen sollte man ein bisschen aufpassen, wohin man mit den Brettern fährt.
Was kann denn da passieren? Sie haben gesagt, beim Brüten stören, aber was bedeutet das im schlimmsten Fall vielleicht für die Vögel?
Naja, dass die Kinder von der Mutter getrennt werden, dass der Brutvogel das Nest verlässt. Dann gibt es mausernde Schwäne, die können nicht fliegen, weil sie ihre Schwungfedern auswechseln. Und in der Zeit ist das natürlich ein enormer Stress und das führt zu zusätzlichem Energieverlust, was teilweise dann dazu führen kann, dass sie nicht genug Energie haben zum Überleben. Also und vor allem auch bei Zugvögeln. Wir haben ja in der Ostsee hier die Limikolen, die auf den Sandbänken.
Sie müssen, glaube ich, kurz sagen, was das für Vögel sind.
Limikolen sind Wartvögel, wie zum Beispiel der große Brachvogel. Die haben so einen gebogenen Schnabel, längere Beine und stochern so im Schlick herum.
Wattwürmer, Muscheln oder sowas wollen die da raus?
Vor allem Muscheln, kleine Krebse, Kleingetier aus dem Sand. Und für die langen Zugwege sind das tolle Raststationen für die Tiere. Und der Zug fängt jetzt im August bei den Wartvögeln schon wieder an. Und wenn jetzt die Stand-Up-Paddler da zu nah rangehen, dann bringt das da auch Unruhe rein und kann auch dazu führen, dass sie dann nicht genug Energie haben, um dann in ihre Winterrastgebiete zu kommen.
Da müssen wir mal ganz kurz drüber reden, worauf ich achten muss. Also Sie haben gesagt, Naturschutzgebiete sowieso vorsichtig sein. Wahrscheinlich muss ich aber dann auch die Gebiete, wo eben gebrütet wird und Rückzugsräume für solche Vögel sind, meiden. Was heißt das, Schilfgürtel vorsichtig sein?
Schilfgürtel sind allgemein geschützte Biotope. Also da auch die Bitte, nicht einfach irgendwo ins Schilf fahren und das Schilf platt treten, sondern schauen, wo sind Strände, Sandstrände zum Beispiel, die sowieso von Touristen genutzt werden und ausgewiesen sind. Dort wird man keinen Brutvogel antreffen. Also da ist es überhaupt kein Problem, wenn man da sein Brett ins Wasser lässt und rumpaddelt. Aber wenn man in diese sieblen Buchten reingeht, die schilfumsäumt sind, einfach vorher sich mal informieren. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich da schlau machen kann, was für Schutzgebiete es gibt. Und dann kann man das sehr gerne genießen auf den Gewässern hier.
Also ein bisschen aufpassen, wo man so lang schippert, nicht zu nah am Schilf, dann geht das schon mit dem SUP. Florian Hoffmann war das, Biologe beim WWF.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.